Ja. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich habe bei der Vorbereitung für diese Predigt eine Familie gefunden, deren Geschichte ich euch erzählen will, weil es ist unglaublich. Ihr seht die da oben. Die halten einen 1000-Franken-Schein in der Hand und diese Familie, der Mann hat auf einem Campingplatz einen ganzen Koffer davon gefunden. Ein Koffer mit 1000-Franken-Scheinen. 3,5 Millionen Franken auf einem Campingplatz. Wir sind Camper, mir ist das noch nie passiert.
Schade.
Ist jemand von euch schon mal passiert? Dieser Mann hat sich überlegt, was machen wir damit? Koffer auf, 3,5 Millionen Franken drin. Und die Familie hat gesagt, okay, wir müssen ehrlich sein, wir müssen den abgeben. Und sie haben den Koffer zur Polizei gebracht. Die Polizei hat den Koffer untersucht, hat gesagt, okay, das sind 3,5 Millionen Schweizer Franken, aber nur 53.000 davon sind echt, der Rest ist gefälscht. Dann haben sie das erstmal konfisziert und für sich behalten. Und dann haben sie versucht, den Besitzer dieses Koffers ausfindig zu machen. Sie haben ihn gefunden, haben aber der Familie nichts davon gesagt, sondern nur eine Anwaltadresse gegeben. An die hat die Familie geschrieben und gesagt, wie wäre es vielleicht mit einem Finderlohn? 3,5 Millionen, 10%, könnte man schon was mit anfangen. Nun gut, 53.000 waren echt, sind immer noch 5.300 Schweizer Franken. Kann das jemand umrechnen?
10% weniger etwa.
10% weniger? Okay, also 5.000 Euro? Auf die Hand, als Finderlohn, ist wäre nicht schlecht. Nur die haben nie wieder was davon gehört. Und sitzen geblieben sind sie und haben sich gesagt, der Ehrliche ist immer der Dumme. Hätten wir das Geld behalten, hätten wir genau hingeguckt, welche echt sind und welche nicht, dann wären wir vielleicht gut mal rausgekommen. Das ist doch echt schade. Und so ist es manchmal, dass wir sagen, der Ehrliche ist immer der Dumme, nicht nur wenn es wirklich darum geht, alle anderen sind ja Kriminelle oder so, sondern selbst wenn man in die Mühlen der Bürokratie gerät, dann sitzt man am Ende da und hat sich ordentlich verhalten und hat nichts davon. Sie sind so ehrliche Helden, oder? Man hört diese Geschichte, oder ich habe sie gelesen in so einer Schweizer Online-Zeitung und habe gedacht, Mensch, schade. Denen hätte ich es gegönnt. Leute, die in der Lage sind, einen Koffer voller Geld abzugeben und zu denken, vielleicht ist einer fair genug und gibt uns einen Finderlohn. Aber es ist keiner fair, nicht zu ihm. Wir sagen, der Ehrliche ist immer der Dumme, wenn die Gerechtigkeit zu schwach ist. Wenn wir das Gefühl haben, dieses Gefüge von Dinge, die richtig oder falsch sind, das gerät aus den Fugen und wir sind dabei die Verlierer. Oder jemand, den wir dafür halten, dass er eigentlich nicht der Verlierer sein sollte. Wir resignieren ein bisschen, wenn wir in abgrundtiefe Ungerechtigkeit schauen. Wenn wir merken, da werden Intrigen gesponnen im Büro und die Opfer dieser Intrigen, das sind eigentlich die richtig Guten, denen das nicht passieren sollte. Da werden Machtspiele gespielt, nicht nur in Parteien, sondern auch in irgendwelchen Vereinen oder Gemeinden oder wo auch immer, im Elternbeirat der Schule. Und diejenigen, die dabei draufgehen, die dabei als die Dummen dastehen am Ende, sind die, die es am allerwenigsten verdient haben, denen wir alles Gute wünschen würden. Da sind Leute richtig boshaft und manchmal ist es einfach die Bürokratie, wo wir denken, die müssten doch eigentlich mal ein Auge zudrücken können für diese Leute. Die haben es doch wirklich verdient. Aber sie, die Augen werden nicht zugedrückt. Und manchmal machen wir daraus die Erlaubnis, dass wir sagen, okay, wenn alle unehrlich sind, wenn der Ehrliche immer der Dumme ist, dann helfe ich der Gerechtigkeit nach, indem ich auch ein bisschen unehrlich bin und das Ganze wieder ausgleiche durch meine List. Und so. Manchmal sagen wir aber auch, der Ehrliche ist eh immer der Dumme und resignieren und sagen, so ist es halt. Und ziehen uns zurück und finden uns damit ab, dass wir dumm dastehen und lassen uns für dumm verkaufen. Wir feiern einen Gottesdienst und suchen nach einem Weg, ehrlich zu sein, ohne uns für dumm verkaufen zu lassen. Das habe ich mir so vorgenommen mit dieser Predigt. Ich hoffe, ihr geht gerne mit. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht von einem, der ehrlich ist und am Ende auch ziemlich dumm dastand, nämlich von Jesus. Jesus im Verhör vor Pilatus, kurz vor seiner Kreuzigung. Pilatus hat es in der Hand, Jesus freizusprechen oder zu verurteilen. Und dies ist die Geschichte. Die führenden Priester brachten Jesus zum Palast des römischen Statthalters. Pilatus kam zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn dir nicht übergeben. Nehmt ihr ihn doch, sagte Pilatus, und verurteilt ihn nach eurem eigenen Gesetz. Wir dürfen ja niemanden hinrichten, erwiderten sie. So ging in Erfüllung, was Jesus gesagt hatte, als er von der Art seines Todes sprach. Pilatus ging in den Palast zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus antwortete: Bist du selbst auf diese Frage gekommen? Oder haben dir andere von mir erzählt? Pilatus erwiderte: Bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus sagte: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus ihn: Du bist also doch ein König? Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzustehen. Wenn es um die Wahrheit geht, wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Pilatus ging wieder zu den führenden Priestern hinaus und sagte zu ihnen: Ich sehe keinen Grund, ihn zu verurteilen. Es ist aber üblich, dass ich euch jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freilasse. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Sie schrien: Nein, den nicht. Wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Jesus wird übel mitgespielt. Ihr kennt die Geschichte alle und wisst, dass Jesus das nicht überlebt hat, dieses Verhör. Er wurde hingerichtet. Man liest diesen Text, man hört diesen Text und man spürt, hier stimmt gar nichts. Ein Justizskandal. Jesus ist das offenbar bewusst gewesen. Er spricht das an, er fragt den Pilatus: Bist du selber auf die Idee gekommen, dass ich ein König bin? In Klammern gesagt, so sehr königlich sah Jesus ja nicht aus. Also, er hatte keinen großen Tross mit sich, er hatte keine besonderen Kleider an, er kam aus nirgendwo und hatte vorher einfach auch nur predigenderweise das Land durchzogen. Also so sehr königlich war er nicht. Aber Pilatus sagt, es interessiert mich eigentlich gar nichts. Er antwortet: Deine eigenen Leute haben dich überantwortet. Also irgendwas muss ja dran sein. Und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Ein Justizskandal. Jesus ist es aber offenbar auch recht gewesen mit diesem Justizskandal. Er hat sich ja nicht rausgeredet. Er hätte ja sagen können: Pilatus, pass mal auf, das ist alles ein fürchterlicher Irrtum. Und wenn die Leute wirklich wüssten, was hier passiert, natürlich würde mich niemand ausliefern. Und guck mal, ich habe hier Leute geheilt und ich habe da was Gutes gemacht. Und da bin ich nett gewesen. Und also alles in allem, das kannst du nicht wirklich bringen. Jesus tut es nicht. Er redet sich nicht raus, er bringt keine Argumente vor, sondern er steht einfach da. Und Jesus nimmt Wahrheit für sich in Anspruch. Er sagt: Ich bin gekommen, um die Wahrheit zu bringen und zu bezeugen in dieser Welt. Und Pilatus weiß damit nichts anzufangen. Er wird philosophisch: Wahrheit, was ist das? Das fragen diejenigen, die damit nichts mehr anzufangen wissen, die sich vielleicht schon so verstrickt haben, dass sie Wahrheit und Lüge überhaupt nicht mehr auseinanderhalten können und Wahrheit immer irgendwie taktisch verstehen. Was nützt mir was? Wenn wir miteinander leben wollen als Menschen, dann brauchen wir Wahrheit, die gesagt wird. Und jemand muss dafür einstehen und bereit sein, dafür einzustehen. Egal, ob ihm übel mitgespielt wird oder nicht, wir brauchen das, dass Wahrheit da ist. Wenn die nicht da ist, funktioniert unser Zusammenleben nicht. Wahrheit ist nicht taktisch zu verstehen. Ich kann nicht hingehen und sagen: Oh, nützt mir das jetzt, die Wahrheit zu sagen, oder bringt mich das aus dem Konzept? Habe ich Nachteile davon? Jemand muss für die Wahrheit einstehen und bereit sein, den Preis zu zahlen. Jesus war dazu bereit. Und nicht immer geht es übel aus. Ich kenne jemanden ziemlich gut, das ist so einer, der immer die Wahrheit sagt, und zwar direkt zwischen die Augen. Der hatte einen Chef in einer relativ kleinen Firma und da lief es nicht rund und keiner hat es gewagt zu sagen. Aber mein Bekannter, der ist hingegangen und hat sich mit dem Chef zum Essen verabredet und hat dem richtig die Leviten gelesen. Der hat es seinen Eltern erzählt, die sind bleich geworden, haben gesagt, pass mal auf, du hast gerade erst deine Stelle aufgegeben und in diese Firma gewechselt, das kannst du nicht bringen. Und mein Bekannter hat gesagt, wenn es keiner tut, dann gehen wir gerade vor die Hunde, das nützt ja auch nichts, also einer muss es tun. Und sein Chef war wirklich ziemlich entnervt. Aber er hat gemerkt, keiner von allen meinen Leuten sagt mir so pointiert das, was dran ist und wie es um uns steht, wie dieser. Und deshalb hat er ihn am Ende zu seinem wichtigsten Mitarbeiter gemacht. Und immer wenn es um irgendwelche Aufträge ging, hat er diesen hingeschickt, meinen Bekannten, und hat gesagt, du musst das klären. Du weißt Bescheid. Wenn du das entscheidest, dann machen wir das so. Und er hatte einen sichereren Stand in seiner Firma als irgendjemand sonst, weil sein Chef sich verlassen konnte, der sagt die Wahrheit, auch wenn es weh tut. Und der wird meinem Kunden auch die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Da ist es mal gut gegangen. Manche von euch werden sich sagen, das wäre mal schön, wenn ich so einen Chef hätte. Wahrheit. Nein, das lassen wir. Das lassen wir. Jetzt machen wir weiter. Wie naiv muss man eigentlich sein? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das soll naiv sein. Wie naiv muss man eigentlich sein? Oh, Rocco, 5 Euro. Das ist eine Frau. Es tut mir leid. Das ist nicht sexistisch gemeint. Also, naiv. Wie naiv muss man sein, um die Wahrheit zu sagen? Der Ehrliche ist immer der Dumme, das sagen wir, wenn es naiv ist. Macht ja das Licht auch noch dunkel, das wäre immer schlimmer hier. War Jesus eigentlich naiv, als er da stand vor Pilatus und sich nicht gewehrt hat? Jesus macht nie den Eindruck, naiv gewesen zu sein. Er verweigert sich einfach dem System. Er verweigert sich dem, dass er sagt, alle lügen und tricksen und dann muss ich das halt auch tun, damit ich hier rauskomme. Es geht ja irgendwie um ein größeres Ziel. Jesus sagt die Wahrheit. Aber er sagt nicht einfach die Wahrheit, er stolpert auch nirgendwo rein, sondern er macht das sehr geschickt an dieser Stelle. Ich lese euch das nochmal ganz kurz vor, was er zu Pilatus sagt. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, bist du selbst auf die Frage gekommen oder haben die anderen von mir erzählt? Jesus sagt, Pilatus sagt, bin ich Jude? Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich übergeben. Was hast du getan? Und dann sagt Jesus, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Und Pilatus fragt ihn, du bist also ein König? Und dann sagt Jesus etwas, vorhin habe ich vorgelesen, ja, ich bin ein König. In Wirklichkeit steht da ein Wortspiel, das man eigentlich übersetzen müsste, das hast du gesagt, dass ich ein König bin. Und dann ist das wie so ein Orakelspruch bei den Griechen. Man kann das so oder so betonen und dann kommt was völlig anderes raus. Also wenn man sagt, das hast du gesagt, ich bin ein König, dann weiß man, Jesus hat ja gesagt. Wenn man es betont, das hast du gesagt, dass ich ein König bin, dann weiß Pilatus immer noch nicht mehr. Und offensichtlich hat Jesus das so betont, denn es geht so weiter, dass Pilatus sagt, ich weiß auch nicht so richtig. Jesus ist souverän gegenüber Pilatus und er gibt ihm nicht eine Antwort, wie er sie erwartet. Er redet sich nicht raus, aber er sagt auch nicht, du hast recht, richte mich halt hin. Sondern Jesus lässt ihn in der Schwebe. Sehr souverän. Und manchmal ist uns das begegnet im Neuen Testament, wenn wir von Jesus lesen, dass Jesus die Leute durchschaute und genau wusste, was bei ihnen los war und sie darauf festgenagelt hat. Souveränität mit der Ehrlichkeit lernen wir, indem wir nach dem fragen, was der andere für ein Recht hat. Hat der ein Recht, mich das zu fragen? Wer bist du eigentlich, dass du mich das fragst? Wer bist du, Pilatus, dass du mich das fragst? Bist du selber auf die Frage gekommen oder hat dir das irgendein anderer eingeflüstert? Und Pilatus weiß keine Antwort darauf. So geht Jesus mit der Ehrlichkeit um. Er verweigert nicht die Antwort, aber er fragt, wer bist du, dass du mich das fragst? Dietrich Bonhoeffer ist ein evangelischer Theologe und hat eine Ethik geschrieben und darin einen sehr bemerkenswerten Artikel über die Wahrheit sagt. Und er sagt, ein Kind in der Schule, das vom Lehrer gefragt wird, ob der Vater Alkoholiker ist, darf dem Lehrer nicht einfach sagen, ja, das stimmt oder nein, das stimmt nicht, sondern es muss ihm die Antwort verweigern, weil der Lehrer nicht das Recht hat zu fragen. weil das etwas ist, das andere Leute etwas angeht, aber nicht diesen Mann. Und manchmal ist es so, dass wir Leute unser Gegenüber fragen müssen, wer bist du denn, dass du mich das fragst? Bin ich dir eine Antwort schuldig? Darf ich dir eigentlich eine Antwort geben? Das ist ja eine Frage, die jetzt auch durch die Presse gegangen ist. Wer darf wem eigentlich was sagen? Souveränität, das lerne ich daraus, entsteht nicht, indem ich abschätze, wie die Folgen für mich sind und dann gucke, ob ich die Wahrheit sagen will oder nicht, sondern Souveränität entsteht da, wo ich mir klar mache, wer spricht mit mir und wem gebe ich eine Antwort oder auch nicht. Die Wahrheit ist entlarvend. Jesus entlarvt Pilatus als einen machtlosen Mächtigen, weil andere ihm zugetragen haben und ihn mit ihm Tricks treiben. Ist Pilatus selber machtlos. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, damit ihr alle euch entlarvt fühlt. So durchbohrend mag Jesus den Pilatus angeschaut haben und ihm deutlich gemacht haben, du hast keine Ahnung, was hier läuft. Und so wie die Geschichte bei Johannes erzählt wird, hatte Pilatus weder eine Ahnung, noch wusste er, wie er da rauskommen sollte, aber er fühlte sich sehr, sehr benutzt. Und das war auch so. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief in Kapitel 2, dass die Machthaber dieser Welt den Herrn der Herrlichkeit nicht hingerichtet hätten, wenn sie gewusst hätten, was sie taten. Sie wussten es aber nicht. Und so sind sie geprellt worden um die Wahrheit. Pilatus und alle anderen hatten keine Ahnung, weil sie nicht merkten, dass sie letzten Endes nach Gottes Plan vorangetrieben wurden. Und das war eigentlich das Letzte, was sie wollten. Aber es ist passiert. Gott hat seinen Plan umgesetzt. Das ist die Geschichte von Jesus. Oft genug entlarvt Ehrlichkeit Intrigen. Oft genug erlebt ihr das auch. Wenn Intrigen auf schlichte Wahrheit stoßen, dann geraten sie ins Stolpern und kommen nicht zum Ziel, zum Glück. Diejenigen, die nämlich Intrigen treiben und unehrlich Intrigen treiben, müssen unglaublich aufpassen, dass es nicht herauskommt, was auch immer es ist. Aber das sind ihre Tricks, das sind ihre kleinen Unehrlichkeiten oder auch die großen. Und wenn es dann doch rauskommt, steht man ganz blöd da. Oft genug sind die Menschen, die ehrlich leben, gar nicht mehr in der Lage, gar nicht mehr in der Lage, auf schlichte Ehrlichkeit zu reagieren. Damit können sie nichts anfangen. Und oft genug wissen diejenigen, die unehrlich sind, auch gar nicht, wovon sie eigentlich angetrieben werden, und Ehrlichkeit entlarvt sie. Aber noch etwas passiert in dieser Geschichte. Jesus entlarvt den Pilatus und damit entlarvt er eigentlich alle, die schuldig werden an Jesus. Schuldig werden daran, dass Jesus ausgeliefert werden muss. Wenn es Gottes Plan war, dann ist es Gottes Plan, um mit unserer Unehrlichkeit fertig zu werden. Mit den Steuertricks, die wir vorhin im Anspiel gesehen haben, mit den Intrigen, die wir im Büro vielleicht selber auch treiben, vielleicht mit einer Schuld, die nichts mit anderen zu tun hat, die uns selber fertig macht. All das, was uns trennt von Gott, all das, was uns trennt von anderen, was uns letzten Endes fertig macht, hat dazu geführt, dass Jesus ausgeliefert wurde. Und oft genug ist es so, wir lesen diese Geschichte, wir hören die Geschichte von Jesus, wie er verurteilt wird und hingerichtet wird, und wir merken, es hat mit mir zu tun. Ich werde entlarvt. Denn ich bin einer von denen, die daran schuld sind. Ich habe am Anfang gesagt, der Ehrliche ist immer der Dumme. Das sagen wir, wenn Gerechtigkeit nicht stark genug ist, um sich durchzusetzen. Aber die Gerechtigkeit, für die Jesus einstand, die Wahrheit, für die Jesus einstand, war eine starke Gerechtigkeit. Das Stichwort Plan Gottes. Das war ein Plan mit einer starken Gerechtigkeit. Da bleibt der Ehrliche nicht der Dumme. Jesus ist verurteilt worden, ist hingerichtet worden, aber wie ein Hammerschlag in der Geschichte kommt der Ostersonntag daher. Auf einmal setzt sich Gottes Plan durch und das zerschlägt alle Intrigen, das zerschlägt alle Unehrlichkeit. Ohne Ostern ist die Geschichte von Jesus nur eine weitere Märtyrergeschichte, wie wir so viele lesen und hören und manchmal jetzt in den Nachrichten sehen. Mit Ostern wird dieser Prozess gegen Jesus endgültig zu einer Farce von Machtfantasien. Die jüdischen Führer dachten, den kriegen wir. Pilatus dachte, das geht mich eigentlich nichts an, aber den opfere ich, dass es mir besser geht. Die Leute dachten, den wollen wir nicht. Und Gott sagte, er ist es. Er ist der, der für die Schuld aller, für das Problem, das Menschen mit mir, mit Gott haben, einstehen kann und die Brücke bilden kann und uns wieder versöhnen kann. Er ist es. Das ist mein Plan. Und deshalb sind all die Intrigen am Ende nicht zum Ziel gekommen. Zum Ziel gekommen ist Gott. Christen halten an der Ehrlichkeit fest und sie erwarten Gerechtigkeit. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht nicht einmal in ihrem Leben. Aber am Ende. Am Ende hoffen Christen auf einen gerechten Spruch Gottes. Und vertrauen darauf, weil Jesus auferweckt worden ist. Darum wird es am Ende einen gerechten Spruch geben über mein Leben und über alles, was in dieser Welt geschehen ist. Christen glauben, dass der König, der Jesus wahrhaftig war und ist, ein König für die Menschen ist. Nicht kommt, um mit diesem Hammer den Leuten den Schädel einzuschlagen, sondern um mit diesem Hammer das System zu zerschlagen, das sie von Gott trennt. Jesus ging es um die Wahrheit, dass Gott für uns eintreten muss, damit wir wieder zurechtkommen. Mit der Wahrheit und mit allem anderen. Dafür ist Jesus gestorben. Und darum, weil er das klären konnte, hat Gott ihn auferweckt. Und darum können wir von seinem Tod wirklich leben. Der Ehrliche muss nicht der Dumme sein. Vielleicht fühlen wir uns angeschmiert. Aber am Ende setzt sich die Wahrheit durch. Und dafür steht Jesus ein. Mit seinem Tod und mit seinem Leben.